Wir treten dann in die zweite Fragerunde rein und ich erteile das Wort Herrn Staatsminister Mackenroth für das Land Sachsen.
Vorsitzender, ich habe eine gleichlautende Frage an die Herren Professoren Wieland und Huber. Die Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenzen gibt ja den Ländern nun wirklich zum Teil weitreichende neue Zuständigkeiten und damit bedeutende Gestaltungsmöglichkeiten. Die Diskussion hat sich bisher, und das ist ja auch richtig, fokussiert auf den normativen Bereich. Entscheidend ist aber letztlich das, was sozusagen in der Vollzugspraxis herauskommt. Allein oder anders gewendet, allein die Neujustierung von Zuständigkeiten garantiert noch keinen föderalen Wettbewerb, wenn Sie an die bisherige Praxis denken, etwa in Konferenzen der Kostenrechtsreferenten oder Ähnliches. Das sind schon föderale Highlights. Meine Frage, was wären aus Ihrer Sicht die Randbedingungen für einen wirklichen, effektiven Wettbewerb um das beste gesetzgeberische Konzept? Haben Sie da vielleicht auch einen Tipp für die Vollzugspraxis neben dem, worüber wir jetzt streiten, den normativen Bereich? Danke.
Vielen Dank, Herr Staatsminister Mackenroth. Jetzt hat das Wort Frau Kollegin Hirsch von der Fraktion Die Linke. Ist nicht da? Bitte schön. Also, Entschuldigung.
Ja, meine Frage geht auch nochmal in die Richtung, was denn die große Mehrheit
bitte,
der Bevölkerung?
Darf ich kurz unterbrechen? Bitte nennen Sie auch die Sachverständigen, die Sie bitte befragen möchten.
Ja, entschuldigen Sie bitte. Ich möchte die Frage richten, eine gleichlautende Frage an den Herrn Professor Mayer und Frau Professorin Münch. Es geht nochmal in die gleiche Richtung, was die große Mehrheit der Bevölkerung denn eigentlich von dieser Reform hat. Und zwar ist da ja ein ganz entscheidendes Kriterium, das immer gefragt wird, inwieweit denn noch Mobilität überhaupt möglich ist. Und da müssen wir uns, glaube ich, in allererster Linie eben nochmal den Bildungsbereich angucken, weil sich natürlich Eltern die Frage stellen, inwieweit es noch möglich ist, dass beispielsweise ein Umzug stattfindet von einem Bundesland in ein anderes und die Kinder da nicht mit extremen Benachteiligungen dann zu kämpfen haben im Schulbereich. Gleiches gilt eben auch für den Hochschulbereich, wenn Studierende die Hochschule wechseln, inwieweit da dann nicht einfach wieder quasi die Anforderung da ist, von vorne beginnen zu müssen mit ihrem Studium. Meine Frage wäre hier dann jetzt, dass ich eigentlich den Eindruck habe, dass die Reform nicht in Richtung geht, mehr gesamtstaatliche Verantwortung im Bildungsbereich zu ermöglichen. Und ich würde gerne wissen, inwieweit Sie die Auffassung teilen und wo da konkret aus Ihrer Sicht einfach nachgebessert werden müsste.
Vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Timm, bitte schön.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Mayer und Herrn Professor Schrapp, vielleicht auch an Herrn Müller, Professor Müller, wenn es erlaubt ist.
Also wir haben schon ein bisschen Spielregeln und lassen Sie uns das bisher ganz gut gelaufen. Also sagen wir mal eine Frage an zwei Sachverständige. Denn sonst würden Sie Präzedenzfälle schaffen und ich weiß genau, was das bedeutet.
Gut, da haben Sie mehr Erfahrung als ich. Zum Stichwort Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse hätte ich gerne eine Frage oder auch ein Thema aufgeworfen. Herr Professor Mayer hat völlig zu Recht vorhin darauf hingewiesen, dass wir eine andere Politik heute haben als noch vor etlichen Jahren. Es gibt heute nichts mehr zu verteilen, sondern nur noch etwas zu kassieren. Das waren Ihre Worte. Meine Befürchtung ist, dass mit den Zielen dieser Föderalismusreform, die ja geteilt werden, ein bisheriges Ziel mehr oder weniger kassiert wird. Das ist die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse oder wenn es nicht kassiert wird, vielleicht aufgeweicht wird. In dem Moment, wo die Einheitlichkeit der Regelungen abgeändert wird zu mehr Länderzuständigkeiten, was ja eigentlich nur am Rande reinreicht, im Moment jedenfalls noch in die Finanzierungsregelungen, wenn es im Bildungsbereich auch so ist, dass wir dazu kommen, dass eben reiche Länder reicher und arme Länder ärmer werden und in dem Sinne eben auch die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse sich unterschiedlich entwickelt, also uneinheitlich entwickelt. Und wenn ich jetzt höre, das hatte Professor Kirchhoff gesagt oder gemeint, darauf hinweisen zu müssen, dass auch die Finanzverfassung als Teil 2 der Föderalismusreform kommen muss, befürchte ich dann erst recht, dass es nach dem gleichen Muster geht, Aufhebung der Einheitlichkeit der Regelungen und hin zu einem deutlichen Wettbewerbsföderalismus, bei dem dann das bisherige Ziel, die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland insgesamt zu gewährleisten, völlig aufgegeben wird. Und das ist meine Frage, ob die Gefahr auch auf der Bank der Sachverständigen geteilt wird.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort der Kollege Wieland von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da wir uns auch darauf geeinigt hatten, hier zunächst zum Komplex A die Fragen zu stellen, möchte ich mich daran halten. Und noch etwas, unter dem Eindruck der Worte, die wir ja in den letzten Monaten unentwegt gehört haben, dieses Paket darf nicht mehr aufgeschnürt werden, insbesondere von Seiten von Ministerpräsidenten, die Frage richten an die beiden Sachverständigen Professor Mayer und Professor Möllers. Nachdem Sie sich schon zu der Wissenschaftlichkeit des Gutachtens des Wissenschaftlichen Parlamentsdienstes in der Frage, ob man vom Text oder von der Begründung einer Gesetzesnovelle ausgehen müsse, geäußert haben, wie sieht es denn mit der Aussagekraft aus dieses Gutachtens, das der Kollege Scholz ja am Freitag präsentiert hat, der Öffentlichkeit in der Tendenz, das beweist, dass das Ziel der Halbierung der zustimmungspflichtigen Gesetze erreicht wird, das beweist, dass dieses Paket also trägt und einen guten Inhalt hat. Wie sieht das also aus, wenn gleichzeitig angenommen wird in diesem Gutachten, dass von der Abweichungsmöglichkeit gegen sozusagen mit Zustimmung des Bundesrates oder dem Ausschluss dieser Abweichungsmöglichkeit, dieser neuen Regelung des Artikel 84 gar nicht Gebrauch gemacht wird. Wenn also sozusagen diese neue Möglichkeit, einheitliche Verfahren wieder zu regeln, für alle mit Zustimmung des Bundesrates im Köcher bleibt. Hätte der Bundestag das nicht schon immer machen können, hätte er nicht schon immer auf einheitliche Verfahrensregelungen in der Vergangenheit verzichten können und damit die Zustimmungsbedürftigkeit vom Tisch bekommen können. Kurzum, komme ich nicht zu ganz anderen Zahlen, wenn ich diese Versuche, auch einheitliche Verfahren zu regeln, realistischerweise wieder zugrunde lege. Und als letztes Aperçu, Sie haben, denke ich, überzeugend die Wirkungen der 6-Monats-Regelung des Inkrafttretens genannt. Gibt es Vorstellungen, beispielsweise durch Annoncierungsmöglichkeiten der Länder, diese Frist zu verkürzen oder sie vom Tisch zu bekommen?
Vielen Dank. Und jetzt abschließend in dieser Runde der Kollege Siegfried Kauder.
Eine Frage an den Herrn Präsidenten Glück und an Herrn Professor Wieland. Herr Präsident Glück, Sie haben darauf hingewiesen, dass es einen Wettbewerb nach unten durch die Übertragung von Gesetzgebungskompetenzen auf die Länder schon deshalb nicht geben werde, weil auch die Länder durch europäische Richtlinien gebunden seien. Ich danke für diesen Hinweis. Aber nun gibt es Bereiche wie beispielsweise den des Strafprozessrechts und des Strafvollzuges, wo es genau diese Richtlinie nicht geben kann. Da gibt es allenfalls Rahmenbeschlüsse, sodass dort eine Bandbreite bleibt. Herr Professor Wieland sagte, alle Länder sind ans Grundgesetz gebunden. Das ist auch ein wichtiger Hinweis. Gibt es andere Koordinierungsmöglichkeiten, die diese Befürchtung mancher Interessensgruppen, dass es doch zu einem Wettbewerb nach unten kommen könnte, aufhalten könnte?
Vielen Dank, Herr Kollege Kauder. Wir kommen jetzt damit in die zweite Antwortrunde und ich erteile das Wort an Herrn Glück auf die Frage des Kollegen Kauder. Bitte schön.
Herr Kollege Dr. Kauder, zunächst einmal, natürlich gibt es Rechtsnormen, Grundgesetzregeln, die den Ländern nur begrenzten Spielraum geben. Zum Zweiten, die Länder, die in ihrer Gesetzgebung von den Vorgaben des Bundes abweichen wollen, werden eine Beweispflicht haben in der öffentlichen Debatte. Und dieses wird ein erheblicher Faktor sein. Auch im eigenen Lande. Denn auch wenn meinetwegen der Gesetzgeber sagt, ja, wir wollen damit Kosten sparen, das ist dann nicht das Argument des Bürgers. Und ich glaube, dass diese öffentliche Kontrolle im Sinne von Qualitätsverschlechterung erhebliche Wirkung haben wird. Von daher sehe ich nicht, dass das real überhaupt wesentlich passieren könnte. Nun wird es im Hinblick auf die Einschätzung von Interessensverbänden, die auch legitime Dinge oft zu vertreten haben, natürlich immer wieder natürlich dieses Argument geben. Aber ich glaube nicht, dass es einfach schon realpolitisch in den Mechanismen der öffentlichen Meinungsbildung und der Rechenschaftspflicht gegenüber der Bevölkerung durch solche Beschlüsse eine erhebliche Wirkung haben wird. Im Übrigen denke ich, wird es in der Praxis so laufen, dass auch auf der Länderebene, auf den Fachebenen der Beamten und der Ministerien ohnehin im Vorfeld solche Entwicklungen viel Koordinierung und Abstimmung stattfinden wird. Von daher sehe ich keine besondere Gefahr eines solchen Mechanismus nach unten, allein durch die Mechanismen der Demokratie.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Huber auf die Frage des Staatsministers Mackenroth.
Herr Glück, Herr Staatsminister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollten Sie gerade das, was Herr Glück jetzt beschrieben hat, nicht mehr haben in Zukunft, sondern einen wirklichen Gestaltungsföderalismus. In der Tat ist die Tradition des kooperativen Föderalismus ein gewisses Problem für die Inanspruchnahme der neuen Landeszuständigkeiten, und es wird vom politischen Willen und der Durchsetzungsfähigkeit der Landesregierungen abhängen, wie weit sie von diesen Kompetenzen Gebrauch machen werden. Herr Wieland hat meines Erachtens zu Recht auf die sozialpsychologische unitarische Befindlichkeit unseres Landes hingewiesen, die eine gewisse Grenze darstellen wird. Aber ich denke, es gibt durchaus Möglichkeiten, einfach auch nicht mitzumachen. Man braucht keinen Musterentwurf für ein einheitliches Polizeigesetz. Man braucht keinen Musterentwurf für eine einheitliche Bauordnung. Und man braucht vielleicht auch die ein oder andere Ministerkonferenz auf Landesebene nicht. Wenn der Grundgedanke, und das scheint mir die Reform ja stärker zu verwirklichen, als es bisher der Fall ist, regional ist, soll auch regional differenziert geregelt werden, dann ist eigentlich der kooperative Föderalismus überholt und systemfremd. Und es liegt an allen 16 Ländern, die intensive Zusammenarbeit, die sie in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, etwas auszudünnen. Man kann auch Reisekostenetats sparen, also für die Beamten auf allen Ebenen in diesem Zusammenhang. Ich bin auch gar nicht so pessimistisch, dass das nicht gelingen wird. Wenn die Ministerpräsidenten bei allem Respekt den Bundesrat als Tribüne bis zu einem gewissen Grad weniger attraktiv finden werden und mehr Interesse in der Landespolitik, werden sie auch sich dort stärker profilieren und werden auch von den Gestaltungsmöglichkeiten größer Gebrauch machen, als es bisher der Fall ist. Und ich denke, auch wenn man dem Bund die Möglichkeit nimmt, durch den goldenen Zügel eigenständige Kompetenzen der Länder doch fremd zu bestimmen, wie wir es beim Ganztagsschulprogramm und anderen Dingen, auch bei der Juniorprofessur, erlebt haben, wird das die föderale Vielfalt sichern. Insofern würde ich, anders als manche meiner Vorredner, sagen, man kann die Tatbestandsvoraussetzungen in dem Artikel 104b sicher weiter fassen und muss nicht die alten Tatbestände transportieren. Aber der Satz 2, dass der Bund dort, wo es ausschließliche Landesgesetzgebungen angeht, auch über den Umweg der Finanzhilfen nicht eine Fremdbestimmung vornehmen kann, der darf auf keinen Fall fallen. Das ist mit ein Grundanliegen dieser Reform. Wenn, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob die Materie richtig zugeordnet ist. Aber wo die Länder ausschließlich zuständig sind, hat der Bund auch mit dem goldenen Zügel nichts zu suchen.
Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort Herrn Professor Dr. Mayer auf die Fragen der Kollegin Hirsch, des Kollegen Timm, Mecklenburg-Vorpommern und des Kollegen Wieland. Bitte schön.
Ich kann anschließen an das, was Herr Huber gesagt hat, bin aber in dem letzten Punkt anderer Meinung, und das ist auch eine gewisse Antwort auf die Frage von Frau Hirsch. Wir müssen, wenn wir Föderalismus akzeptieren, unterschiedliche Regelungen akzeptieren, um es ganz grob zu sprechen. Wir müssen akzeptieren, dass das Schulsystem nicht völlig einheitlich gestaltet ist. Denn wenn es das sein müsste, dann würde das bedeuten, wir brauchen die Länder schlicht nicht. Die ganz andere Frage ist, ob nicht wegen der unterschiedlichen Potenz der einzelnen Länder, und zwar nicht der politischen Potenz, sondern der finanziellen Potenz der einzelnen Länder, es möglich sein soll, dass der Bund, wenn Engpässe auftauchen, in Bereichen, in die bundeswichtig sind, wie die Integration der Bevölkerung, Herr Scharpf hat darauf mit Recht hingewiesen, also im Bildungsbereich, warum der Bund nicht dort Finanzhilfen begrenzt und degressiv geben können soll. Der goldene Zügel, von dem Herr Huber gesprochen hat, war so lange ein goldener Zügel, als diese Hilfen in der Regel auf Dauer angelegt war. Zweitens, er war ein goldener Zügel, als diese Hilfen kraft Vereinbarungen gemacht wurden. In dem Augenblick, wo unser beider Vorschlag, der dahin geht, erstens begrenzt, zeitlich begrenzt, zweitens degressiv, drittens natürlich evaluationspflichtig und viertens insbesondere nur durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates organisiert werden kann. In dem Augenblick sind die Befürchtungen der Länder in meinen Augen nicht mehr berechtigt. Und andererseits ein Punkt offen, in dem der Bund, um nicht die Gleichmäßigkeit der Bildungsentwicklung, aber die Gleichwertigkeit der Bildungsentwicklung, die für den Gesamtstaat von Bedeutung ist, zu unterstützen. Und um nochmal auf das, was Herr Schön gesagt hat, in dem Zusammenhang zurückzukommen. Herr Schön, der Unterschied besteht darin, dass der über den Finanzausgleich so etwas, nämlich temporäre Hilfen, nicht zu machen ist. Der Finanzausgleich ist auf Dauer, in der Regel auf Dauer gestellt und nicht auf temporäre. Und es gibt gar keine temporären Regelungen. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik keine temporären Regelungen in diesem Bereich. Vielleicht der ein, bitte? Nein, das Deckungsquotenverfahren geht halt davon aus, dass jeder für seine Aufgaben Geld bekommt. Kein Mensch weiß, wie viel er für seine Aufgaben braucht. Deshalb ist nie Einigkeit zwischen Bund und Ländern über dieses System entstanden. Das heißt, der Finanzausgleich ist nicht das richtige Instrument, um solche Ad-hoc-Hilfen zu organisieren. Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, sie werden nicht organisiert, wenn es über den Finanzausgleich gehen muss. Und im Finanzausgleich werden immer alle Kosten und alle Bedürfnisse eingestellt. Und da fallen so kleine Bedürfnisse, die dann im Gesamtrahmen klein sind, heraus, die aber ganz wichtig sind für einzelne Politikfelder. Herr Wieland hat, und das war eine Antwort auf Herrn Timm, bis zu einem gewissen Grade, hoffe ich jedenfalls. Herr Wieland hat gesagt, dass es Leute gibt, die gesagt haben, das Paket darf nicht mehr aufgeschnürt werden. Herr Wieland, ich habe mir immer überlegt, was das für ein schönes Bild ist. Die Leute, die das Paket nicht aufschnüren wollen, die wollen gar nicht, dass man reinsieht, was drin ist. Denn sonst hat es ja keinen Zweck, es nicht aufzuschnüren. Normalerweise will man ja wissen, was man bekommt, wenn man ein Paket bekommt. Also das ist Getöse sozusagen vor der großen Schlacht, aber das sollte man nicht so ernst nehmen. Was die Prognosen über Zustimmungsbedürftigkeit nach dem neuen Recht im Gegensatz zur Zustimmungsbedürftigkeit nach dem alten angeht, so ist es schlicht unsicher. Und diese Unsicherheit kann man noch nicht beschränken, und zwar unsicher wegen des 984 Absatz 1 Satz 4 ist es, glaube ich, nicht? Also wo der Bund sozusagen verbindlich Verfahrensregeln und Organisationsregeln, nur Verfahrensregeln machen kann. Ich weiß auch nicht, und wahrscheinlich kann niemand das hier beantworten, wie in der Zukunft das gehen wird. Es wird nicht unwahrscheinlich sein, dass in solchen Fällen, in denen der Bund so etwas will, er mit den Ländern so lange verhandelt, dass Verfahrensregeln genommen werden, die für alle Länder akzeptabel sind. Oder jedenfalls für die Mehrheit der Länder, die also die Zustimmung erreichen. Und damit würde das Problem sich erledigen. Wenn der Bund aber konträr gegenüber der Mehrheit der Länder Verfahrensvorschriften erlassen wird, dann wird er die Zustimmung nicht bekommen. Also das ist meine Prognose, was diesen Fall angeht. Was die Halbjahresfrist, die ja wirklich ins Raritätenkabinett des Verfassungsrechts hineingehörte, angeht, so kann man das natürlich sehr leicht ändern. Nämlich durch Notifizierungen. Es ist doch ganz klar, dass wenn ein Bundesgesetz gemacht wird, das die Länder nicht überraschend trifft. Das Bundesgesetz machen ist schon ein sehr langer Prozess. Die informellen Wege der Kenntnisnahme sind offen zu den Ländern. Und spätestens, aber wirklich spätestens, wenn das Bundeskabinett das Gesetz beschlossen hat, können sich die Länder überlegen, wollen wir von den Verfahrensvorschriften eigentlich abweichen oder nicht abweichen. Und sie müssten doch in der Lage sein, innerhalb von 2 Monaten zu sagen, wir wollen abweichen. Und die jetzige Halbjahresfrist ist doch unsinnig, denn sie gilt selbst in Fällen, in denen kein Land abweichen will. Das ist eine Überschicht, natürlich. Sie brauchen nur Antrag in ein Gesetz zu schreiben. Schon ist es zustimmungspflichtig. Schon gilt die Halbjahresfrist. Das ist doch offensichtlicher Unfug. Der muss beseitigt werden. Also wie man das macht, durch Notifizierung. Und ich würde auch sagen, man müsste die Länder beschränken. Man soll sich darauf, die Länder zwingen, innerhalb kurzer Zeit das neue Recht zu setzen. Denn nach dem jetzigen Recht muss der Bund zwar ein halbes Jahr warten, bis das Gesetz in Kraft tritt, und nach 2 Monaten kann gleichwohl ein Land wieder abweichen. Das ist doch auch nicht sehr sinnvoll. Also das ist von den Kompromissen die gefasst worden sind in der Skala von 4 Qualitäten von Kompromissen, nämlich erstens intelligente, zweitens gute, drittens erträgliche, viertens überflüssige, fünftens schlechte und sechstens faule, einer von den faulen Kompromissen.
Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort Herrn Professor Möllers auf die Frage des Kollegen Wieland.
Ja. Herrn Minister Timm, sagen zu den Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, weil ich auch noch mal klar sagen möchte, natürlich ist sozusagen die Zunahme demokratischer Verantwortlichkeit auf Landesebene und auf Bundesebene, die kein Nullsummenspiel ist, immer eine Abkehr vom Konzept der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse, nicht? Also entweder oder. Ich denke, das muss man schon mal in der Härte sehen. Insofern scheinen mir auch die finanzverfassungsrechtlichen Beschränkungen mit Blick auf den Bildungssektor sehr problematisch zu sein. Aber vielleicht auch mal etwas Positives zu sagen. Deswegen ist aber vielleicht Artikel 84 Satz 1 und 2, Absatz 1, Satz 1 und 2 eine sehr gute Regelung. Nicht die folgenden Sätze, sondern diese beiden ersten, also die Grundidee, weil damit im Grunde regulierungsschwachen Ländern die Möglichkeit gegeben wird, die Bundesregelung sozusagen einzuführen, während sozusagen regulierungsstarke Länder, also Länder, die über Apparate und vielleicht auch Experimentierlust verfügen, sozusagen eigene Regelungen setzen können. Ich glaube, das ist sozusagen doch eine Möglichkeit, die so einen, sozusagen jedenfalls im Verfahrens- und Organisationsbereich das Gefälle so etwas beschränkt. Nun zur Frage des Gutachtens. Ich denke, niemand weiß, was passieren wird mit Blick auf die Zustimmungsquote, und jeder, der behauptet, er wüsste es, spricht die Unwahrheit. Aber um einen Eindruck davon zu kriegen, was passiert, denke ich, und Ihr Eindruck wird ja viel genauer sein als unserer, müssen Sie sich einfach mal Anhang 8 angucken. Denn Anhang 8 des Gutachtens beschreibt umstrittene Gesetze in der 14. und 15. Wahlperiode. Und da ist es sozusagen viel greifbarer und viel anschaulicher, denn die reinen Prozentzahlen sind natürlich völlig zufällig, sind reine Technizitäten. Es kann mal sein, dass Sie unglaublich viele Zustimmungsgesetze zu irgendetwas haben, dass der europäische Gesetzgeber auf einmal motorisiert war und damit die Anteile sich völlig verschieben. Es ist völlig unrepräsentativ eigentlich erst einmal diese Statistik, während die politisch umstrittenen Fragen zwischen Bundestag und Bundesrat Ihnen einen ganz anderen Eindruck geben. Und da ist mit Blick auf die 15. Wahlperiode halt Artikel 104a Absatz 4 in der neuen Version schon eine sehr, sehr bedenkliche Vorschrift, weil sie das Zustimmungserfordernis stark vergrößert. Das muss man ganz klar sagen. Und zum Letzten kann ich mich eigentlich nur Herrn Mayer anschließen. Die 6-Monats-Frist ist eine Katastrophe. Sie werden das niemandem erklären können, letztlich Ihren Wählerinnen und Wählern, warum Sie ein 8 Jahre Legislaturperiode für eine Verfahrensfrist drangeben. Wenn Sie bedenken, wie kurz die Legislaturen sind, in wie vielen Bundesländern, gerade in größeren, wir die Legislaturperioden verlängert haben, um überhaupt einen politischen Verantwortungszyklus zu kreieren, ist nicht klar, wie Sie ein 8 Jahre Legislatur verschenken wollen. Und das zu lösen, das Problem ist nun wirklich keine Frage. Die Landtage sind erstens mal nicht gerade überbelastet. Und zum Zweiten können wir, was Legislativaufgaben angeht, und zum Zweiten können wir halt in der Tat mit einer einfachen Notifizierungspflicht im Augenblick der Gesetzgebungsinitiative auch aus der Mitte des Bundestages den Landtagen das natürlich sofort zur Verfügung stellen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Möllers. Jetzt Frau Professor Münch auf die Frage der Kollegin Hirsch.
Frau Hirsch hat nach 2 Punkten gefragt. Nochmal die Frage, was die Mehrheit der Bevölkerung von der Reform hat. Und sie hat das Problem der die Mobilitätsproblematik angesprochen. Zum ersten Punkt, die Frage, was die Mehrheit der Bevölkerung hat, ist schon angesprochen. Man könnte bösartigerweise sagen, es hängt auch davon ab, wo die Mehrheit lebt, was sie davon hat. Also zumindest wird es zwischen den Bundesländern die Unterschiede unter Umständen größer geben als bisher. Also die Frage, was die Mehrheit der Bevölkerung hat, ist auch eine Frage des Lebensmittelpunktes. Was die Bevölkerung meines Erachtens nicht haben wird, ist einen größeren Durchblick auf die Politik und auf die Verteilung der Kompetenzen. Das war der Punkt, den ich vorhin schon in meiner Stellungnahme angesprochen habe, dass ich nicht der Auffassung bin, dass sich die Transparenz verbessert, eher im Gegenteil. Also hier sehe ich nach wie vor Nachbesserungsmöglichkeiten, eine konsequentere, einheitliche Abweichungsregelung vorzusehen. Ein weiteres Problem ist meines Erachtens, und das schafft vielleicht auch diese erhöhte Problematik auf die Frage, dass es eben abhängig ist, wo die Mehrheit lebt, solange wir unter Umständen in Zukunft stärkere, unterschiedliche Lebensniveaus haben und dieselbe Steuerlast für die Bürger haben, ist es meines Erachtens ungleichgewichtig. Die Krux in anderen Bundesstaaten besteht ja darin, dass man zwar eine größere Disparität in den Lebensbedingungen hat und das normalerweise auch wesentlich besser ertragen wird, als dies in der Bundesrepublik der Fall ist. Wenn man fragt, warum dies der Fall ist, hat es mit verschiedenen Aspekten zu tun, unter anderem mit der Tatsache, dass in diesen Bundesstaaten auch die Steuerlast unterschiedlich ist und man eben nicht das Gefühl hat, zwar dieselben Steuern zu zahlen, falls man überhaupt Steuern zahlt, aber dafür dann eben unterschiedliches Leistungsniveau, zum Beispiel bei den Schulen oder sonst in der Infrastruktur, davon in Genuss zu kommen. Also hier ist meines Erachtens diese Wahrnehmung von Ungleichheit und Ungleichgewichten wird dadurch verstärkt, dass die Bürger das Gefühl haben, zwar das Gleiche zu zahlen, aber nicht das Gleiche zu bekommen. Und das sehe ich, dass sich das unter Umständen oder dass sich das wahrscheinlich verschärfen wird. Was die Bürger bekommen sollten, wünschenswert wäre eben mehr Transparenz, die Stärkung der Landtagswahlen als tatsächliche Landtagswahlen. Ich bin skeptisch, ob das zu erreichen ist durch die Reform, und zwar nicht aufgrund der Eigenarten der Reform, sondern aufgrund dessen, was ich vorhin gesagt habe, dass eben es ein Verhalten von politischen Beteiligten, von Politikern ist, eben auch nach dem Bund zu schauen. Das ist verständlich und das ist in der Tradition unseres Bundesstaates angelegt. Ich habe meine Zweifel, ob man das durch diese Reform allzu stark ändern kann, den Blick auf die Länder zu richten. Aber zumindest kann man sagen, warum nicht? Das mag ein erster Schritt sein, aber über dessen Ergebnis oder Erfolg bin ich relativ skeptisch. Zur zweiten Frage mit der Mobilitätsproblematik kann ich mich dem Vorredner nur anschließen. Also das ist natürlich eine Frage der Betrachtungsweise, aber Sie können nicht, also in einem Bundesstaat gehören eigene Abgrenzungen, es gehören Schwergewichte in der Gestaltung dazu, sonst braucht man keinen Bundesstaat. Und es ist ja auch eine Frage der Betrachtungsweise. Also meines Erachtens muss man das in Kauf nehmen, wohl wissend, dass man dafür andere Vorteile des Föderalismus ja auch hat. Also es ist, man kann nicht den Kuchen halt zweimal verteilen. Und wenn man den Vorteil haben möchte, den man ja auch als Opposition im Deutschen Bundestag hat, dass man dann eben in den Ländern dann doch eben Gestaltungsmöglichkeiten hat, weil man da nicht auch in der Opposition ist. Aber das ist eben nun mal die Voraussetzung dafür, dass sie das tun können, ist eben, dass sie dann auch den Föderalismus akzeptieren. Und wenn man das sich diesem Denkmuster mal anschließt und sagt, Föderalismus hat den Vorteil, Bundesstaatlichkeit hat den Vorteil, dass es Machtkonzentration verhindert, dass es unterschiedlichen Kräften unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten gibt, dann muss man auch vermeintliche Nachteile akzeptieren. Und ich glaube, es würde sich dann auch von der Stimmung her in der Bevölkerung einiges verändern, wenn man das nicht gleich als Nachteil betrachtet, dass eben Länder Schulpolitik und Hochschulpolitik auch unterschiedlich gestalten können. Also das sehe ich als Wesensmerkmal des Föderalismus und bitte auch darum, das als solches auch gerne zu akzeptieren, weil man die Vorteile ja auch hat.
Danke. Vielen Dank, Frau Professor Münch. Jetzt Herr Professor Scharpf auf die Frage des Innenministers von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Timm. Bitte schön.
Dazu ist schon einiges gesagt worden. Ich würde besonders betonen, dass das Prinzip ja die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse heißen sollte und dass Gleichwertigkeit nicht gleichzusetzen ist mit Einheitlichkeit von Regelungen. Man kann gleichwertige Lebensverhältnisse haben, auch dann, wenn in den einzelnen Ländern unterschiedliche Problemlösungen versucht werden und der politische Diskussionsprozess im Land zu anderen Lösungen führt als der politische Diskussionsprozess im Land B. Der Entwurf, den ich ja an einigen Punkten kritisiert habe, enthält einen Vorschlag, den ich ganz außerordentlich begrüße. Und das ist der neue 91b mit der Möglichkeit einer nationalen Bildungsberichterstattung, einer vergleichenden Berichterstattung über die Leistungen der einzelnen Länder in Bereichen, die nicht nur nach dieser Reform, sondern generell in der Zuständigkeit der Länder liegen und auch in der Zuständigkeit der Länder liegen sollen. Die Nation, die unitarisch ist in ihrer politischen Kultur und in ihren Medien und in ihrer politischen Diskussion, hat ein Recht, zu erfahren, vergleichend öffentlich, wie die einzelnen Länder ihre Autonomie nutzen, was an Leistungen und an Erträgen in den Ländern für die Bürger erwirtschaftet wird. Das ist außerordentlich wichtig, dass die nationale Öffentlichkeit die Länder vergleichend beobachten kann über eine solche vergleichende Berichterstattung. Aber ebenso wichtig ist, dass die Länder die Freiheit zum Experimentieren haben, die Freiheit haben zur Entdeckung von neuen Lösungen. Im Prinzip gilt das auch für die Finanzverfassung. Es gibt im gegenwärtigen System des Finanzausgleichs nur extrem eng begrenzte Möglichkeiten für eine größere Autonomie der Länder, für Gestaltungsmöglichkeiten der Länder. Es gibt aber Alternativen zum gegenwärtigen System des Finanzausgleichs. Der Sachverständigenrat der Wirtschaftssachverständigen hat die seit mehreren Jahren propagiert. Und diese Alternativen würden es möglich machen, einen bedarfsorientierten Ausgleich beizubehalten, ohne die Finanzkraft der Länder zu egalisieren und ohne damit die Länder daran zu hindern, eigene Entscheidungen über Steuererhebung, über Steuersätze zu treffen. Das muss, wenn es überhaupt dazu kommt, im Kontext der Finanzverfassungsreform diskutiert werden. Aber im Prinzip gibt es auch dort Lösungen, die die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleisten und trotzdem sehr viel mehr Spielraum für Gestaltungsmöglichkeiten auf Landesebene auch im Bereich der Finanzverfassung eröffnen. Und ich denke, das muss die Richtung sein, in der wir versuchen, die deutsche föderale Struktur zu verändern. Gestaltungsmöglichkeiten ja, Vergleichbarkeit muss hergestellt werden, aber die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, der werden wir normativ nicht die Absage erteilen können. Das würden wir politisch nicht aushalten und es wäre auch verfassungsrechtlich und verfassungspolitisch nicht legitim.
Vielen Dank. Jetzt abschließend Herr Professor Wieland auf die Fragen des Staatsministers Mackenroth und des Kollegen Kauder. Bitte schön.
Beide Fragen hängen zusammen, meine Herren. Ich würde zunächst einmal sagen, die Frage, wie mehr Vielfalt erzielt werden kann oder umgekehrt gesehen, Herr Kauder, ob es nicht doch Mechanismen gibt, die für eine gewisse Einheitlichkeit sorgen, sind eigentlich keine Verfassungsfragen. Das sind Fragen politischer Kultur und das sind Fragen von Gewohnheiten. Und in Deutschland hat es sich eingebürgert, so stark unitarisch zusammenzuwirken. Ich habe versucht, das aus unserer Geschichte heraus zu erläutern. Dem kann man ein Stück weit politisch entgegenwirken. Grundvoraussetzung dafür scheint mir aber zu sein, ein Punkt, der ja bisher bei uns nur am Rande eine Rolle gespielt hat, aber der letztlich über die Zukunft des Bundesstaates im Wesentlichen entscheiden wird, das ist eine Reform der Finanzverfassung. Sie können einen lebendigen Bundesstaat nur dann haben, wenn alle Länder eine aufgabengerechte Finanzausstattung haben. Und wenn Sie sich unsere Finanzverfassung anschauen, die stammt aus dem Jahre 1969, aus einer Zeit, als in Westdeutschland die Länder im Wesentlichen gleiche Lebensverhältnisse, gleiche Finanzverhältnisse hatten. Und auf dieser Grundlage hat sich bei uns etwas entwickelt, dass weithin die Ausgaben der Länder bestimmt werden durch Bundesgesetze, dass die Einnahmen sowieso fast vollständig bestimmt werden durch Bundesgesetze, dass sich aber die tatsächlichen Gegebenheiten, vor allen Dingen durch die Wiedervereinigung Deutschlands, grundlegend verändert haben. Das, was mal Basis der Finanzverfassung war, dass die Länder ungefähr gleich waren und man sagen konnte, sie können auf dieser Basis tatsächlich ihre Eigenständigkeit entfalten, ist längst nicht mehr gegeben. Und man müsste die Finanzverfassung den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen und dafür sorgen, dass tatsächlich alle Länder, vor allen Dingen auch die Ostdeutschen, aber nicht nur die Ostdeutschen, auch die westdeutschen Länder allesamt eine aufgabengerechte Finanzausstattung haben. Dann kann man auch viel leichter die Bedenken aus dem Weg räumen, die jetzt etwa gegen Hilfen des Bundes, so wie sie in dem Neuvorschlag geregelt sind, von den Kollegen Mayer und Schaaf geäußert werden. Denn eigentlich muss man doch sagen, wenn man Transparenz und Entflechtung haben will, sind Bundeshilfen nicht das richtige Mittel. Das ist ja gerade eine Verflechtung. Man müsste dafür sorgen, dass von vornherein die Länder so ausgestattet sind, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können und dass nicht bei jeder neuen Aufgabe praktisch der Bund eingreifen muss und natürlich dann die goldenen Zügel in der Hand hat. Von daher, denke ich, liegt die Lösung nicht bei der Formulierung, wie gestalte ich die Investitionshilfen des Bundes aus, sondern die Lösung liegt eine Stufe vorher. Und mir schien es immer noch sinnvoller zu sein, man würde über Bundesergänzungszuweisungen arbeiten und die Eigenverantwortung der Länder insoweit stärken, wenn man das Gefühl hat, hier sind Länder weithin überfordert. Aber grundlegend ist eigentlich für einen lebendigen Föderalismus, für eigene Ideen der Länder, dass sie auch die notwendige Finanzausstattung haben. Und man kann nur gespannt sein, ob es Ihnen, ob es der Politik gelingen wird, in einem zweiten Schritt das zu vollenden. Denn ohne die finanziellen Grundlagen werden wir allein mit dem, was bisher vorliegt, die grundlegende Modernisierung des Bundesstaates nicht erreichen.